Das hatten Ihnen Eltern erzählt, die oft auch schon in der zweiten oder dritten Generation nicht arbeiten konnten, die es nicht geschafft hatten, einen Arbeitsplatz zu finden, die von Transfergeldern leben, die selber diese Frustration hatten und sie an ihre Kinder weitergegeben haben. Manchmal hörten sie das auch an den Schulen von frustrierten und ausgebrannten Lehrern. Diese Botschaft, du bist ein Versager. Dieser kleine Mann im Ohr, der sie begleitete und der verhinderte, dass sie große Sprünge machten innerlich und der verhinderte, dass sie glücklich wurden und ein Selbstbewusstsein entwickelten. Ich habe festgestellt, dass Kinder oft am unteren Ende der Hackordnung in den Familien waren. Ich habe so eine Fantasie von den 50er Jahren, dass es dort in Deutschland vielen nicht rosig ging finanziell, aber dass die Kinder die Ersten waren, die satt wurden und die Eltern diejenigen waren, die Opfer gebracht haben. Und hier in dieser Situation, in den Kontakten mit Kindern und Jugendlichen, stellte ich fest, dass es oft umgekehrt war. Dass man zusammen wohnte wie in einer großen WG mit Kindern und Erwachsenen und die Kinder waren halt die Schwächsten und die Bedürfnisse der Erwachsenen, die waren die Stärkeren, wurden als Erste befriedigt. Ich habe das einmal sehr drastisch erlebt. Da haben wir eine Wochenendfreizeit gemacht bei unserem Gemeindehaus für Kinder. Und das sollte ein Teilnehmerbeitrag von 10 Euro sein, so für die Kosten. Das trug das nicht, aber es ging darum, die sollten auch ein bisschen bezahlen. Das eine Mädchen sagte dann zu mir, das habe ich überhaupt nicht. Ich sagte, okay, dann machen wir 5. Ging sie nach Hause, kam wieder, dass sie den haben wir auch nicht. Gut, dann besuche ich euch mal. Und dann war ich da zu Hause und dann war da ein großes Aquarium mit edlen Zierfischen, da war ein Rassehund, dann war da ein Plasma-Bildschirm, ein Computer der neuesten Generation. Damals war das Premiere empfangen, heute wäre das Sky. Also sehr gute ausgerüstete Wohnung mit sehr edlen Geräten und man merkte, da steckt richtig Geld drin. Und dann reden wir nochmal über diese 5 Euro und dann sagten die Eltern, wir beide, nee, das Geld haben wir leider nicht. Also keine Chance, 5 Euro für das Kind, das haben wir nicht. Das ist natürlich eine Frage, setzt man Maßstäbe, was ist einem wichtig? Und das Kind hat dann noch an der Freizeit teilgenommen, aber da ließ mir richtig kalte Rücken runter. So eine Situation, wo Kinder oft von ihren Eltern eigentlich im Stich gelassen worden sind. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dass eine Mutter sagt, also ich bin die beste Freundin meiner Tochter. klingt ganz gut, klingt irgendwie auch jung und frisch, aber wenn eine Mutter nicht Mutter sein will, weil sie vielleicht selber ein Problem damit hat, schon so alt zu sein oder so, und sie eigentlich nur die Freundin sein will, dann hat das Kind keine Mutter. Dann hat es eine Freundin mehr. Und manche, das habe ich immer wieder erlebt, stehlen sich aus dieser Rolle heraus, leben lieber mit ihren Kindern wie in einer WG, aber übernehmen nicht wirklich Verantwortung für ihr Kind. Missbrauch nannte ich, sexueller Missbrauch, allgegenwärtig. Je tiefer ich in die Strukturen einstieg, desto mehr begegnete mir das. Mangelnde soziale Kompetenzen, Dankeschön zu sagen, wenn man etwas bekam. Ich meine das gar nicht als Kritik, aber wenn man das nicht im Herzen hat und nicht gelernt hat, dann tut man das nicht, sondern nimmt sich, was man kriegen kann, um möglichst schnell auch schneller zu sein als die anderen, die damit am Tisch sitzen oder so. Ich merkte, dass die klassische evangelische Kinderarbeit und Jugendarbeit viel zu intellektuell ist. Die spricht zu den jungen Begabten, Gymnasiasten. Aber meine Kinder, mit denen ich da zu tun hatte, die kamen sehr selten aus diesen Bezügen. Und letztlich war es so, dass ich merkte, ich kam gar nicht weit mit all dem, was wir damals noch angeboten haben. Dieses destruktive Umfeld, in dem viele Kinder und Jugendliche waren, du wirst nicht, du kannst nichts aus dir mit nie was werden, das, was ich noch beschrieben habe, das hatten die ganze Woche über. Und wenn sie dann bei mir anderthalb Stunden zu lang in der Veranstaltung waren, dann war das zwar schön und gut und sie haben sich wohl gefühlt, aber wirklich einen Einfluss auf ihr Leben hatte das gar keine Chance zu nehmen. Das war die Situation vor 7, 8. dann passiert etwas Schreckliches in Ehrenfeld. Ich möchte da auch einen Bibelvers am Anfang lesen, Römer 8, 28. Da steht in meiner Elberfelder: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, weil da steht, zum Besten dienen müssen. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge dienen denen zum Besten, die mit Gott verbunden sind. In der Nacht zum 1. März 2005 starb in Jenfeld das Mädchen Jessica. 7 Jahre alt. Sie war 3 Jahre eingekerkert, eingesperrt in einem Zimmer der Wohnung ihrer Eltern, abgeschlossen, hat nur das Nötigste zum Essen und Trinken bekommen. Die Eltern hatten die Birnen aus den Lampen gedreht, damit das Kind keine unnötigen Strom verbrauchte. Und die Heizungsthermostate fixiert, damit auch da keine Energie verloren ging. Die Fenster verklebt, damit niemand das Kind von außen sehen kann. Und sie haben dieses Kind komplett geheim gehalten. Niemand wusste, ich kann mir das gut vorstellen, ist das, was die Nachbarn gesagt haben, dass es stimmt, niemand wusste von diesem Kind. Und dieses Kind hat dort ein fürchterliches Leben gehabt. Ich war einige Wochen nach dem Auffinden des Kindes mal im Zimmer. Da waren von innen an der Tür so Kratzspuren. Das hat er öfter versucht rauszukommen. Es war eine Matratze und 100 Bälle waren im Zimmer. Mehr nicht. Ich meine, die haben einfach mal diese Bälle geschenkt bekommen. Das haben sie dann in das Kinderzimmer getan. Ansonsten kein Spielzeug, kein Bettzeug, nur diese Matratze, alles verunreinigt. Da hatte das Kind gelebt. Mit einer Mutter, die aus irgendwelchen Gründen, die ich später ein bisschen besser verstanden habe, dieses Kind wie ein Auto behandelt hat. Wo man ab und zu mal Benzin oder Öl nachgießt, aber nicht wie ein Mensch. Und ein Vater, der getrennt lebte von der Mutter, also die Beziehung war längst aufgelöst, aber er hatte nicht die Energie, die Wohnung zu verlassen und der nur noch von morgens bis abends getrunken hat und gar nichts mehr mitbekommen hat, wie er gesagt hat. Und am Morgen dieses 1. März, in den frühen Morgenstunden, starb das Kind und der Vater rief die Polizei und die sahen, wie dieses Kind völlig abgemagert war. Und also es wurde verglichen mit Kindern aus Hungerzonen und hat die Polizei alarmiert und die Eltern wurden dann verhaftet wegen Mordverdachtes. Und das war für uns alle in Genfeld, das war 2 Straßen von mir entfernt, ein riesiger Schock. Sich zu vergegenwärtigen, 3 Jahre lang hatte dieses Kind wie in einem KZ gelebt, in Abwesenheit von Liebe und jeder Nähe. Und wir haben halt unser Leben geführt. Ich hatte meine Kinder unter dem Weihnachtsbaum gesehen, wie sie ihre Geschenke auspacken und. Und gleichzeitig gar nicht weit entfernt, dieses andere Kind. Das war wie eine kollektive Depression, die sich damals auf unseren Stadtteil gelegt hat. Es gab eine riesige Aufmerksamkeit in den Medien, vielleicht haben ein paar von euch das damals auch mitgekriegt, eigentlich in ganz Deutschland waren wir in den Top-Nachrichten wegen dieser Tragödie. Und wir haben dann am 5. März, also 5 Tage danach, einen Gottesdienst bei uns gefeiert. Weil offensichtlich war das bei ganz vielen Menschen das Bedürfnis war, in dieser Situation Gott zu suchen. Ganz unabhängig davon, wie sie religiös eingestellt waren. Und auch einen Ort und einen Zeitraum zu haben, wo sie einfach miteinander den Raum geben konnten, was da passiert war. Wir haben diesen Gottesdienst angeboten. Wir haben in unserer Kirche haben wir Platz für alle Zusammenkünfte für 400 Leute. Damals waren 700 Leute da. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hat, aber irgendwie funktionierte es. Und es waren Kamerateams in der Kirche. Heute gehen wir damit etwas professioneller um, aber damals liefen 3 Kamerateams die ganze Zeit durch die Kirche rein. Und dann habe ich die schwerste Predigt meines Lebens gehalten, so man sagen, so meine Situation. Und dann am Ende des Gottesdienstes, da haben wir die Gelegenheit gegeben, Kerzen anzuzünden. Sagt, wenn ihr als Zeichen für ein Gebet oder für den Wunsch, ich will Licht sein in der Finsternis oder ich will Wärme sein in der Kälte dieser Welt, eine Kerze anzünden wollt, dann kommt nach vorne. Ich dachte, das machen bestimmt auch einige. Aber es kamen alle nach vorne. Und diese 700 Leute gingen nach vorne und zündeten ihr Teelicht an und es gab ein riesiges Flammenmeer. Und ich hatte ja den Gottesdienst hinter mir und diese schwere Predigt und die Vorbereitung. Und ich stand da im Altarraum und sah das und heulte einfach nur noch. Also ich war körperlich und psychisch am Ende, aber ich sah diese Leute und sie kamen alle und kamen alle und zündeten diese Kerze an. Und ich bin ja nun kein besonderer Charismatiker oder so, aber in dem Moment habe ich wirklich auf eine ganz, ganz intensive Art die Gegenwart Gottes gespürt. Also es war für mich irgendwie klar, das, was hier jetzt passiert, das bedeutet, dass Gott da ist und dass dieses Mädchen nicht umsonst gestorben ist und dass irgendetwas kommen wird. Das habe ich wirklich mit Händen greifen können, dass Gott hier irgendwas machte, dass ich da etwas verschob. Und es ging dann weiter. Ich habe überlegt, ja, Mensch, jetzt musst du noch was ändern hier. Du kannst nicht so Pastor sein wie vorher. Vielleicht musst du noch eine Jungschar, zwei Jungschar und so. Aber mir war dann nach kurzer Zeit klar, es würde irgendwie ein Burnout enden, aber nicht daran, dass sich wirklich was tun würde. Und dann habe ich Kontakt bekommen zur Arche in Berlin. Mittlerweile kennt die ja fast jeder, und der Bernd Sickelko, der Leiter der Arche, ist, man kann ihn in manchen Nächten kann man ihn durch Senden kaum entfliehen, wenn man Fernsehen guckt, weil der in allen Talkshows irgendwie gleichzeitig ist. Und damals erschien der erste Artikel über die Arche in Berlin im Stern. Und ich las das. Lest den Stern normalerweise, eigentlich hatte ich meine eigentliche Zeitschrift hatte ich nicht bekommen, habe ich den Stern gekauft, dann las ich diesen Artikel. Und bevor ich den zu Ende gelesen hatte, dachte ich, Mensch, wer wird sowas denn hier entfernt hätten? Ein ganz kleines bisschen davon, das wäre nicht nur ein Tropfen auf einem heißen Stein, sondern das würde das Gesicht des Stadtteils verändern. Und am Ende des Artikels kam dann noch, also wir haben mal sozial hier und ganz tolle Kinderarbeit und so. Und am Ende des Artikels stand dann, da wurde eine Mitarbeiterin gefragt, sag mal, wenn ihr merkt, ihr habt jetzt ganz viel in so ein Kind investiert und dann darf es trotzdem nicht mehr kommen, weil die Eltern es nicht erlauben und ihr merkt, dem Kind geht es wieder schlechter, was macht ihr denn dann? Da hat diese Mitarbeiterin gesagt, gut, dann ist das natürlich traurig, aber dann können wir immer noch für das Kind beten. Wir glauben daran, dass Gottes Möglichkeiten nochmal ganz andere sind, als die wir sehen. Da merkte ich, wow, das ist so etwas, das sind offensichtlich wirklich Christen, die das da betreiben. Da habe ich dann angerufen, ein paar Tage später, unter dem Herrn Sickelko an der Strippe, er wird evangelischer Pastor, versuchte mich gleich wieder anzubinden, weil er sagte, ja, die Suppenküche und die Sozialarbeit, dann haben wir das Konzept hier nicht verstanden. Ich sagte, nein, wir wollen was Ganzheitliches. Wir wollen die Leute mit der Liebe Gottes erreichen, mit dem Evangelium, aber auch mit greifbarer Liebe Gottes, so wie ihr das da auch macht. Und dann hat er uns eingeladen, mich und ein paar Mitarbeiter. Das war eine ganz tolle Begegnung. Der Bernd Sickelko ist wirklich so, wie er im Fernsehen immer rüberkommt. Wir saßen dann da und erhielten uns. Und dann kam ein Kind rein ins Zimmer und sagte, du Bernd, kann ich mal die Fahrräder? Und er sprang auf, ließ den wichtigen Pastor aus Hamburg und seine Mitarbeiter da einfach sitzen. Hat mir schon wehgetan. Und kümmerte sich um das Kind und gab ihm ein Fahrrad und dann war er wieder da. Nachher herausgefunden, das macht er auch so, wenn der Bürgermeister von Berlin da ist. Ich habe mich dann wieder meine Verwundung wieder gepflegt und geheilt. So, und an dem Tag haben wir beschlossen, war wirklich innerhalb von ein paar Stunden zu versuchen, so ein Ding auch in Jenfeld aufzumachen. Er hat gesagt, er hat seit einiger Zeit den Eindruck, dass sie auch nach Hamburg gehen sollen, die zweitgrößte Metropole in Deutschland. Und ich wusste, wir müssen dann was machen in Jenfeld. Und dann haben wir so eine Konstruktion gehabt, Kooperation zwischen Kirchengemeinde und der Arche. Und bei der Arche ist die ganze Verwaltung und das ganze Know-how. Und wir fingen dann an, dafür Leute zu suchen, die das mit unterstützt haben. Ich sage mal kurz, was die Arche ist. Arche ist ein Haus, das 5 Tage die Woche geöffnet ist, von Montag bis Freitag, wo es ein kostenloses Mittagessen gibt für Kinder, wo es Hausaufgabenhilfe gibt für Kinder, wo es verschiedenste pädagogische und spielerische und sportliche und kreative Angebote gibt, wo die Mitarbeiter gläubige Christen sind, die Hauptamtlichen, und in den Ferien gibt es Angebote, und die pädagogische Idee, die dahinter steht, ist, die Defizite, die in den Elternhäusern sind, den Kindern zu ersetzen. Und was ganz vielen Kindern fehlt, sind verlässliche Beziehungen. Und deswegen müssen Arche-Mitarbeiter sich immer verpflichten, auch möglichst mindestens 1 Jahr da zu arbeiten und möglichst 5 Jahre, damit das nicht so ist, wie manchmal mit den Lebenspartnern der Mutter, die dann 3 Wochen da sind, dann muss man Papa sagen und dann ist er wieder weg. Also verlässliche Beziehungen. Und ja, das kam dann nach Jenfeld. Letztlich lief es darauf hinaus, dass auf unserem Gelände so ein Gebäude gebaut wurde, nachdem wir vorher alle möglichen Möglichkeiten anders abgeklärt hatten, mit Bauen woanders oder was mieten. Alles funktionierte nicht. Aber jetzt haben wir auf unserem Gelände so eine Arche stehen. Und jeden Tag sind so ungefähr 100 Kinder da, die sich ihr Mittagessen abholen. Und sie nehmen die Hausaufgabenhilfe in Anspruch. Und es kommen Kinder auch zum Glauben. Aber es gibt es eben beides. Ne? Ganz viele Kinder, die kommen wegen der Angebote und wegen der Atmosphäre, die sie lieben. Manche, die dann in der Kinderparty, so nennen wir das, was da läuft, so eine Mischung aus Kindergottesdienst und Wetten, dass. Oder für Insider eine Mischung aus Bill Hybels und Bill Wilson. Die da richtig drauf erfahren, die auch wirklich von Herzen Christen geworden sind. Und ganz viel ist geschehen seitdem im Bereich der Kinder und Jugendlichen. Es hat sich wirklich vieles getan. Ich glaube, manche, die so gewesen sind oder die auf dieser Spur waren, so zu werden wie Jessicas Mutter. Also Jessica hätte auch keine Arche retten können, weil wenn Eltern wenn ihr Kind wegsperren, kommt keiner von außen ran. Aber die Mutter von Jessica, die hat mir erzählt, was in ihrem Leben sich ereignet hat. An Missbrauch, an Gewalt und an fürchterlichen Dingen, die ich jetzt gar nicht ausbreiten will. Ich weiß, dass manche der Kinder, mit denen wir in den Jahren zu tun hatten, ähnlich schlimme Dinge erlebt haben und wir ihnen helfen konnten. Ich will ein kurzes Beispiel sagen. Ein Mädchen, 9 Jahre, kam zu den Mitarbeitern mit dem 8-jährigen Bruder und sagt, unser Vater hat es wieder getan. Guck mal. Und dann schob sie vom Jungen die Ärmel hoch beim Pullover und zeigte die Brandnarben. Der Vater pflegte das Kind zu züchtigen, indem er mit einem glühenden Messer, also dieses Messer auf die Haut drückte. Und kann man verschiedene Dinge machen, man kann das Jugendamt rufen, man kann die Polizei rufen. Ich bin mit dem Leiter der Arche in die Familie des Kindes gegangen und habe mit dem Vater gesprochen. Das war total abwehrend, aber dann weinte er und sagte, ich kann nicht anders. Das Kind beleidigt die Mutter und ich muss die doch beschützen und auf was anderes reagiert er nicht. Und er war wirklich total hilflos in der Situation. Und das war so eine türkische Familie. Wir haben da irgendwie 4 Stunden gesessen und hektoliterweise Tee getrunken. Und am Ende war es so, dass er bereit war, sich helfen zu lassen. Und dann auch alte Mitarbeiter dazu holte in solchen Konfliktsituationen. Und den Kindern ging es danach gut. Die sind dann auch jahrelang in der Arche gewesen. Und die Situation hat sich wirklich total entschärft. Gut, dass wir da gewesen sind. Ich glaube, dass das, was rund um die Arche-Geschichte passiert ist, etwas ist, was eigentlich Normalität sein sollte in christlicher Gemeinde. Dass wir nicht nur in einem Kuschelclub der Erretteten sind und uns aneinander freuen, unseren Gott und unserer Gottesbeziehung, sondern dass das auch Auswirkungen hat für andere. Dass wir auch uns, so wie Jesus, diesen anderen Schafen, die noch draußen sind, zuwenden mit seiner Liebe. Und ich weiß nicht, ich sage es ja eben schon mal charismatisch, es gibt ja in der charismatischen Bewegung diese Lehre vom Power Evangelism. Das ist so, das hier zum Beispiel. Genau, ich habe dann beim Mantel gesprungen und dann fiel das runter. Nein, also die sagt so, wenn man evangelisiert, also wenn man Menschen von Gott erzählt und parallel betet, zum Beispiel für Kranke, dann geschieht es, dass die gesund werden. Und das spricht sich rum. Und dann bekommt die Rede von der Liebe Gottes einen Beweis. Leute merken, wow, das ist nicht nur eine Theorie, sondern da passiert wirklich was. Also da ist Kraft dahinter. Da kann man so und so drüber denken, das ist auch gar nicht mein Thema. Aber ich glaube, wenn man Menschen diakonisch begegnet, und zwar nicht einfach nur so losgekoppelt von der Gemeinde, sondern wenn Gemeindeleute, die Jesus im Herzen haben, anderen diakonisch dienen, dann passiert genau das, dass nämlich die Liebe Gottes, von der wir reden und von der in der Schrift die Rede ist, anfassbar wird. Und Leute merken, das ist nicht nur Gerede, sondern es hat Substanz. Und diese Liebe ist anfassbar und fühlbar und hilft mir in meiner Not und ist etwas, was wirklich Realität ist und nicht nur ein Dogma oder so. Das Ganze hat meine Gemeinde total umgekrempelt. Mittlerweile sind manche der Arche-Eltern bei uns im Gottesdienst, auch Jugendliche, die über diesen Bereich dazu gekommen sind. Wir sind keine bürgerliche Enklave im sozialen Brennpunkt mehr, sondern wir bilden unseren Stadtteil ab. Mit Alt und Jung und mit Migranten aller Couleur und mit Arm und Reich, von Leuten, denen man anriecht, dass es ihnen finanziell nicht so gut geht, bis hin zu mehreren Professoren, die wir auch haben. Also alles wirklich ein Miteinander unter dem Kreuz, das ich mir ansonsten für meinen Stadtteil auch wünschen würde. Aber ich bin total dankbar für das, was an Veränderung da passiert. Jemand hat mal gesagt, wenn es euch da die Hälfte nicht gäbe, dann wäre die Hälfte eurer Gottesdienstbesucher in Freikirchen. Ja, das ist bei frommen landeskirchlichen Gemeinden wahrscheinlich fast immer so. Sagt er, und die andere Hälfte wäre im Gefängnis. ich komme zum Schluss. Ich möchte nochmal dieses Wort aus Römer 8 sagen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Ich glaube, wenn das mit der Arche nicht gekommen wäre, dann hätte diese Tragödie um Jessica nicht fertig gemacht. Ich glaube, ich wäre dann längst nicht mehr in Enfeld, ich wäre vielleicht auch gar nicht mehr Pastor. Das ist mir so nahe gegangen. Ich habe ja die Beerdigung gemacht, ich war in diesem Zimmer, ich habe die Eltern lange Zeit im Gefängnis besucht. Das hat mich total innerlich berührt und auch angegriffen. Und ich bin so dankbar, dass diese negative Tragödie für viele, viele Kinder dann zum Segen geworden ist. Und dass Gott aus dieser Katastrophe wirklich etwas Wunderbares für andere hat werden lassen. Die Arche und diese Verwandlung in Jenfeld, das ist meine Therapie gewesen, um damit fertig zu werden. Und der Therapeut war Gott.